Wie innovativ ist denn Österreich bzw. Europa generell?
Ich glaube, Österreich und Europa ist vom Wissensstand her und vom Ausbildungsstand der Leute noch, glaube ich, sehr gut. Allerdings, ich glaube auch, dass wir diesen Vorsprung immer weiter verlieren. Woran es auch noch mangelt, ist Risiko und Mut. Und wir haben halt auch eine ausgeprägte Neidgenossenschaft. Ich kann nicht nach dem Motto leben, das haben wir immer schon so gemacht. Das ist das Totschlagargument für alles.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Willkommen bei unserer heutigen Folge unseres Global Goals Podcasts des Österreichischen Wirtschaftsbundes. Ich freue mich sehr, dass Diplom-Ingenieur Dr. Hans Lercher heute bei uns ist. Hochschulprofessor aus Graz, Innovationsmanagement unterrichtest du am steirischen Campus 02. Telematiker, Wirtschaftler, beschäftigt mit den Themen Innovation. Erzähl, wie kam es dazu? Wie hast du dich eigentlich mit diesem Thema mal begonnen, auseinanderzusetzen?
Ja, hallo Carmen, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde und heute mit dir diese Diskussion und diesen Podcast machen kann. Wie bin ich zur Innovation gekommen? Eigentlich per Zufall. Du hast schon erwähnt, ich habe Telematik studiert vor HTL in Klagenfurt. Habe dann Offiziersausbildung gemacht beim Heer und bin dann nach Graz Telematik studieren gegangen und war dort relativ schnell fertig, obwohl ich eigentlich mein Studium selbst finanzieren musste. Und hatte dann nach dem Studium als Diplom-Ingenieur das Gefühl, ich brauche noch irgendeine Zusatzausbildung. Und dann habe ich ein Studium gemacht, das hieß damals Betriebsrechts- und Wirtschaftswissenschaften. Und das war für mich quasi der Eintritt in diese Wirtschaftswelt. Und dort habe ich das erste Mal Kreativitätstechniken gelernt und auch eine Vorlesung, die hieß Innovationsmanagement. Das Thema war sehr interessant. Dann hat mich die TU Graz gefragt, ob ich nicht an dem Institut für Innovationsforschung dissertieren möchte. Und so bin ich in das Thema hineingekommen, habe eine Dissertation zu einer Innovationsmethode geschrieben, zur Wertanalyse. Und von da weg hat mich das Thema eigentlich nicht mehr losgelassen. Und bis heute bin ich beim Thema Innovation geblieben.
Ganz zu Beginn, was ist für dich, was verstehst du unter Innovation oder welche Definition hast du da für dich?
Das ist absolut wichtig, dass wir zuerst einmal die Begriffe klären. Innovation kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet innovare, bedeutet erneuern. Also eigentlich bedeutet Innovation die Erneuerung. Sehr zu meinem Leidwesen hat der Begriff in den letzten Jahrzehnten eine gewisse Schlagseite bekommen. Er ist sehr technologisch angehaucht, er ist sehr produktorientiert angehaucht. Ich versuche das irgendwie auch aufzubrechen, weil für mich eben Innovation viel, viel mehr ist als F&E und als ein Produkt, das ich auf den Markt bringe. Und daher verwende ich immer die persönliche Definition. Innovation bedeutet das Umsetzen von Ideen, welche die Wettbewerbsfähigkeit einer Firma oder Organisation stärken und Nutzen stiften. Die kürzeste Definition, die ich je gehört habe, stammt von einem meiner Kunden und die schreiben einfach hin, Innovation means from idea to invoice. Am Ende muss der Rechnung schreiben können, / es muss bei dir in der Kasse klingeln. Ist natürlich, hat einen monetären Fokus, aber generell alles, was ich tue an Ideen, die ich umsetze, die mir helfen, besser zu werden und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Das ist Innovation.
Jetzt ist immer kursiert dieser Begriff nachhaltige Innovation. Wir müssen auf nachhaltige Innovation setzen, was ja eigentlich als Begrifflichkeit schon so sehr, sehr komplex ist und auch irgendwie auch eigen, weil Innovation ja der Inbegriff ist von ich erneuere ständig. Mhm. Was ist das für dich oder worin erkennst du nachhaltige Innovation?
Also nachhaltig kannst du ja eben ökologisch oder ökonomisch interpretieren. Gell? Ökologisch heißt für mich halt ganz einfach Innovationen, die keinen Schaden erzeugen, die nicht belastend sind und ressourcenschonend sind. Ökonomisch betrachtet ist natürlich nachhaltig, heißt lang anhaltend, heißt einfach für mich lange nutzbar. Gell? Das Problem ist nur leider, das bestimme in den meisten Fällen nicht ich, sondern das bestimmt ja mein unternehmerisches Umfeld, wie nachhaltig eine Innovation ist, weil das hängt von der Innovationsdynamik des Marktes ab. Wenn ein Mitbewerber etwas Neues auf den Markt bringt, das meine Innovation obsolet macht oder vom Markt verdrängt, dann kann ich zwar mir weiter wünschen, eine nachhaltige Innovation, nur sie wird nicht mehr gelten, weil der Mitbewerber etwas Besseres gemacht hat. Das heißt, die Dynamik, die Innovationsdynamik hängt eben von den Wettbewerbern ab, von den Mitbewerbern, von der Gesetzeslage, von Normen, von Regeln, die erlassen werden, von der Umwelt, aber auch natürlich ganz stark vom Kunden und dessen Verhalten und wohin sich Kunden entwickeln. Also das mit der Nachhaltigkeit ist so eine Sache. Gell? Wenn man es ökonomisch betrachtet, kann ich das gar nicht bestimmen als Firma.
Jetzt hast du gerade von Regelwerken gesprochen, also gesetzliche Rahmenbedingungen für dich selbst als Universitätsprofessor, wo du jetzt unterrichtest, aber auch als Vortragender auf vielen ausländischen Universitäten in ganz Europa. Wie innovativ ist denn Österreich bzw. Europa generell für dich? Oder wo haben wir da Lücken?
Also was ich glaube, Österreich und Europa ist vom Wissensstand her und vom Ausbildungsstand der Leute noch, glaube ich, sehr gut. Gell? Ich glaube auch, dass wir vor allem ein ganz großes Potenzial haben, das ist die Kreativität. Allerdings, ich glaube auch, dass wir diesen Vorsprung immer weiter verlieren, weil wir aus meiner Sicht viel zu wenig Speed haben und viel zu viel diskutieren in Europa. Es gibt in Europa ganz, ganz viel Bedenkenträgertum, auch in Österreich. Also aus meiner Sicht ist das Thema eben Regulatorien, die uns auferlegt werden oder die wir uns sehr oft selbst auferlegen, ein großes Thema. Ich finde auch, dass die europäische Wirtschaft in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten einen aus meiner Sicht großen Fehler gemacht hat. Man hat sich viel zu sehr auf die Effizienzsteigerung verlassen und viel zu wenig in die Effektivität gesetzt. Was ist der Unterschied? Effizienz heißt, die Dinge richtig tun, und Effektivität heißt, die richtigen Dinge zu tun. Also ich glaube, wir sind unglaublich gut in Effizienzdingen, aber mittlerweile schlecht in Effektivitätsdingen. Das ist auch eine Kulturfrage und eine Ausbildungsfrage der Manager, gell? Woran es auch noch mangelt, ist Risiko und Mut, und wir haben halt auch eine ausgeprägte Neidgenossenschaft oder Neidgesellschaft, wo halt Erfolg immer mit halbkriminellen Aktivitäten verbunden wird, weil mit ehrlicher Arbeit schafft man es ja nicht, erfolgreich zu sein. Gell? Es ist so irgendwie ein verbreitetes Bild. Gell? Und ich habe früher schon mal erwähnt, aus meiner Sicht gibt es halt in Österreich und speziell in Österreich halt sehr viele Hetivaris. Was meine ich damit? Viele erzählen da halt, wenn du erfolgreich bist, naja, mit der Idee und dem Background hätte ich es auch geschafft. Gell? Das ist aber nur, wenn du erfolgreich bist. Wenn du auf die Schnauze fällst, dann erklären da ganz, ganz viele wieder, dass sie mit der Idee sicher nie gestartet werden. Man hätte nur sie fragen müssen. Sie hätten dann gleich gesagt, dass das ein Blödsinn ist. Ja. So wie wir 8 Millionen Fußball-Nationaltrainer haben, so haben wir auch ganz viele, die da erklären, wie das Thema Innovation und Unternehmertum funktioniert, ohne dass sie selber je gemacht haben und selber tun.
Ja, selber nie im Feld gestanden sind. Ja.
Genau.
Jetzt sieht man ja gerade, wenn man so die Dynamik global auch sich anschaut, besonders eben China, USA, aber auch mittlerweile viele andere, die jetzt da Vorreiter werden im Feld der Innovation. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Rede zu Weltraumwissenschaften gehabt. Da habe ich erfahren dann in den Recherchen Vereinigte Arabische Emirate, die da groß mitmischen wollen und wo sich jetzt eigentlich verschiedene Player auch im Innovationsbereich positionieren. Welche Rahmenbedingungen bräuchten wir denn deiner Meinung nach, damit wir überhaupt hier noch mithalten können und nicht in ein paar Jahrzehnten vielleicht zu so einer Art dritte Weltkontinent werden? Was müsste sich ändern deiner Meinung nach?
Also aus meiner Sicht ganz klar, wir müssen uns einmal mit den richtigen Themen beschäftigen und auf die fokussieren. Jetzt, wenn ich etwas provokant bin, ich glaube, dass in Österreich und in Europa sehr, sehr viel Energie für Dinge verloren geht, die uns im globalen Wettbewerb meiner Meinung nach nicht weiterbringen. Ja, und wir legen uns dann auch selber Fesseln an, wo andere eigentlich nur den Kopf schütteln und sie fragen, was machen die da eigentlich? Meiner Meinung nach gehört Unternehmertum viel mehr gefördert. Ich glaube, dass wir die Verwaltung viel, viel stärker entschlacken müssen und auf kundenfreundlicher machen müssen. Das passiert zwar schon in vielen Bereichen, aber in ganz vielen Bereichen greifst du dir einfach auf den Kopf und überlegst dir, das kann doch nicht sein. Ich meine, wenn ich nur als Beispiel erzähle, wie ich meine Almhütte in Kärnten genehmigen habe lassen, sind 3-mal Beamte gekommen, von der Gemeinde über die BH bis zur Agrarverwaltung. Und jedes Mal ist jemand oben gestanden, hat einen Plan aufgehalten und angeschaut, wie meine Almhütten ausschauen wird. Warum der Erste das nicht gleich machen kann für alle anderen, verstehe ich nicht. Also das sind einfach Blödheiten, die wir uns leisten. Aber das hat halt auf der einen Seite eine Geschichte, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach ein Systemzustand, wo sich niemand drüber traut, das aufzubrechen. Und ich darf vielleicht auch eine provokante Frage stellen, das ist auch ein Lieblingsthema von mir. Wenn man sich die Zusammensetzung unserer Parlamente und unserer gesetzgebenden Institutionen anschaut, wie groß ist denn dort das Unternehmertum und der Zukunftsgeist? Wie viele Unternehmer sitzen im Parlament oder Unternehmerinnen? Wenn man sich die Lebensläufe anschaut, das dominieren Juristen, Lehrer, Beamte, Bauern. Natürlich weiß ich schon, das soll gut verteilt sein und die Bevölkerung repräsentieren. Nur wir dürfen uns dann halt manchmal auch nicht wundern, dass das rauskommt, was rauskommt. Also da gibt es schon aus meiner Sicht viele Anknüpfungspunkte, aber ob man sich traut, die anzugehen, da habe ich eher meine Zweifel.
Ja, ich glaube, also gerade beim Parlament, da kann ich es jetzt höchstpersönlich sagen. Ich meine, da gibt es schon bei manchen Fraktionen wirklich wenig Durchmischung, wenn man mal durchgezählt, bei der SPÖ, wie viele da eigentlich aus dem staatlichen Umfeld kommen, also beziehungsweise im institutionellen Umfeld. Das war recht üppig, also da gab es kaum noch wen mit unternehmerischem Background. Bei uns ist es Gott sei Dank etwas durchmischt. Aber ich glaube schon auch, dass es daran liegt vom Denken her. Die Frage ist, ich meine, jetzt durch Corona bedingt ist vielleicht auch ein Wechsel auch in vielen Ansichtsweisen gekommen. Man vergleicht doch und schaut, okay, welcher Staat hat wie viel Verwaltungseinheiten oder massiv mehr als wir oder weniger als wir und wie ist es dort gelaufen. Und ich habe schon das Gefühl, dass ein gewisses Aufwachen da auch entstanden ist und manche auch im öffentlichen Bereich sich sehr schnell umgestellt haben. Beispielsweise die Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich haben innerhalb von 2 Wochen Homeoffice möglich gemacht und da ist ein Programm programmiert worden, das hätte wahrscheinlich normalerweise 2 Jahre gedauert. Ja, das hat plötzlich funktioniert.
Genau, plötzlich funktioniert es. Ja. Aber Carmen, was ich immer kritisch finde, ist die Geisteshaltung dahinter. Du änderst deine Geisteshaltung nicht. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute eigentlich glauben, dass der Wohlstand aus dem Bankomaten kommt. Die haben noch nie, die verstehen das nicht. Ich meine, wenn du dir das Abstimmungsverhalten rund um MAN in Steyr anschaust, ich meine, das ist ja nur noch zum Kopfschütteln, wo ich immer denke, das kann doch nicht sein. Gell? Oder wenn du dir anschaust, schau mal bitte bei uns, und da darf ja kritisch sein, da muss man vielleicht auch in unsere Institutionen reinschauen, wie an der Wirtschaftskammer, wie viele Leute haben denn je in der Privatwirtschaft gearbeitet? Da gibt es ja Leute, die sind von der Schule ins Studium, dann sind es Lehrer geworden oder sind Beamte geworden oder sowas. Die haben ja nie privatwirtschaftlichen Druck erlebt oder die Not, die es in Betrieben gibt. Und die Leute gestalten dann unser Wirtschaftssystem. Da kann ja nur so etwas rauskommen. Also da würde ich mir schon ein Umdenken und vielleicht auch andere Karrierepfade wünschen, dass man sagt, na pass auf, du darfst in die öffentliche Verwaltung nur gehen, wenn du 10 Jahre Berufserfahrung in der Privatwirtschaft hast. Weil dann sitzt du als Beamter auch einem Unternehmer anders gegenüber, weil du dann weißt, welche Nöte der hat und was in einem Betrieb vor sich geht. Wenn aber der in dem Amt die Lehre gemacht hat oder nach dem Studium dort hineingekommen ist und nie einen Betrieb von innen gesehen hat, dann kann er sich vielleicht mit viel Vorstellungsvermögen und Gesprächen und Lernkurve natürlich etwas vorstellen, aber der Mindset ist trotzdem ein anderer, überwiegend. Und das halte ich für ein Riesenproblem.
Jetzt bist du ein Hochschulprofessor, hast aber selbst bereits mehrere Unternehmen gegründet im Beratungsbereich. Das heißt jetzt vielleicht, du einmal eine Sondersichtweise, nehme ich an, die Perspektive auch, den unternehmerischen Background, auch selber zu schauen, wie schafft man es, wie zahlt man alle Gehälter rechtzeitig und so weiter. Von den verschiedenen Firmen, die du da gegründet hast und wo du da tätig bist, was sind die Ergebnisse, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf? Was macht dir heute noch Freude am Unternehmersein?
Also was mich am Unternehmersein unglaublich inspiriert und gefällt, ist dieses Gestalten können und dieses selbstbestimmte Gestalten können. Du kannst etwas bewegen. Als eigener Chef, als jemand, der mittlerweile 5 Unternehmen gegründet hat, mir gefällt einfach diese Gestalt. Und ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit und vielen, vielen Dank an die Steirische Wirtschaftskammer und an den Sepp Herg und auch an meine Geschäftsführung hier in der Hochschule. Wir dürfen hier sehr selbstgestaltend und eigenverantwortlich arbeiten. Das erlebst du auch nicht oft. Aber entsprechend geht auch etwas weiter. Was mich dann in meiner beratenden Tätigkeit unglaublich immer wieder ergriffen macht, das ist, wenn du siehst, wie sich Unternehmen dank deinem Tun auch verändern und ihre Innovationsleistungsfähigkeit gesteigert wird. Das bekommst du natürlich, und das ist eben der Nachteil eines Beraters, das bekommst du ja nicht unmittelbar mit. Natürlich gehen aus den Workshops, aus den Projekten immer alle hoch aufgeregt und hoch erfreut hinaus und super, wir verändern die Welt. Das Problem ist nur, nächste Woche fängt das Hamsterrad wieder an und die ersten Kunden rufen an und ich falle wieder in den alten Trott zurück. Und da hängt es dann halt ab, wie lange du dran bleibst. Aber wenn ich so auf die Karriere zurückschaue, welche Innovationen ich anstoßen durfte, durch meinen Input, durch Fragen, durch bestimmtes Durchlenken einer Organisation. Wenn ich anschaue, wir haben ja mal darüber gesprochen, ich habe ja ein Innovationsmodell entwickelt, das mittlerweile weltweit verwendet wird, das Grazer Innovationsmodell, wo es ja auch ein Buch dazu gibt, das Big Picture. Wenn du dir anschaust, wie das Firmen verändert und wie das die Innovationsfähigkeit von Firmen verändert auf lange Sicht. Das ist schon eine Freude. Ich war vor kurzem beim Betrieb in Niederösterreich und da haben wir, der Geschäftsführer hat mir voller Stolz die Innovationen gezeigt und die Kulturveränderung, die durch das Modell bewegt wurde. Also wenn du das auf lange Sicht siehst, was du da bewegen kannst und welchen Abdruck du hinterlässt, das ist schon etwas, was immer Freude macht und was einen wirklich auch ergriffen macht. Zumindest geht es mir so.
Was ist da für dich so das Rezept, gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, die nicht eine eigene Abteilung vielleicht haben und so, die da immer drauf schaut, das wirklich in den Alltag zu integrieren?
Also für mich der oberste Schlüssel oder der wichtigste Schlüssel sind immer die Führungskräfte. Das fängt beim Chef, bei der Chefin an und geht dann runter über die Führungskräfte. Das ist der wirkliche Erfolgsfaktor. Du kannst Innovation und Innovation im innovatives Verhalten nicht delegieren. Du musst es vorleben, du musst es zulassen. Heißt nicht, dass der Chef oder die Chefin die kreativsten sein müssen. Nein, aber sie müssen Innovation zulassen und fördern. Und dazu gehört einmal als erstes, dass ich mir Zeit nehme für die Zukunft des Unternehmens. Wenn ich permanent im Hamsterrad drinnen bin als Unternehmer oder Unternehmerin und quasi 24/7 fast arbeite, dann habe ich keine Zeit für die Zukunft des Unternehmens. Und ich bin immer sehr provokant in meinen Vorträgen. Ich sage, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, ihr müsst eure Zeit auf 3 Teile aufteilen, und zwar jeweils ein Drittel. Ein Drittel kümmert ihr euch um die Zukunft eures Unternehmens. Wo steht mein Unternehmen in 5 Jahren und was muss ich tun, dass es dort steht? Das zweite Drittel ist meine Leute enablen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter enablen, dass wir dorthin kommen, deren Ängste, Sorgen ernst nehmen und mit ihnen arbeiten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wichtiges Kapital.
Und hast du nicht auch das Gefühl, dass viele, also kurze Zwischenfrage noch, dass viele sich da einfach genau schwer tun, weil sie mit ihren Mitarbeitern gar nicht reden, weil sie sich auch gar nicht trauen, mit denen zu reden?
Ja, genau. Die reden nichts. Die haben das Gefühl, wenn ich was rede, dann kommen eh nur Probleme von den Mitarbeitern dahin. Also dieser offene Mindset, dass meine Mitarbeiter mein wichtigstes Kapital sind und die muss ich enablen, damit sie mir meine Zukunft, die Zukunft des Unternehmens möglich machen. Das ist ein ganz wichtiger Teil deiner Führungsaufgabe. Und als Chef und als Chefin sage ich immer, darfst du nicht im Unternehmen arbeiten, du musst am Unternehmen arbeiten. Und am heißt an den Leuten arbeiten und an der Zukunft des Unternehmens arbeiten. Und natürlich, jetzt schließe ich noch meine Drittel-Drittel-Drittel-Botschaft ab, das letzte Drittel, natürlich musst du auch Operatives machen. Ich muss Verträge unterschreiben, ich muss verhandeln, ich muss Entscheidungen treffen. Tralala, das ist ein Drittel. Leider schaut die betriebliche Praxis so aus, dass 99% der Zeit für dieses Operative draufgehen bei den meisten Betrieben und sie sich dann wundern, dass die Welt um sie herum eine andere ist und sie nicht mitkommen sein. ja, wo soll das herkommen, wenn du da keine Zeit nimmst, das zu beobachten und dich um die Zukunft zu kümmern? Also Zeit für deine Zukunft, delegieren, das fällt ins zweite Drittel hinein. Einen offenen Mindset haben für Ideen, die meine Zukunft beeinflussen können, positiv oder negativ. Entweder es ist eine Chance oder Bedrohung, ich muss darauf reagieren können. Ich kann nicht nach dem Motto leben, das haben wir immer schon so gemacht. Das ist das Totschlagargument für alles. Und der letzte Punkt, der aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, das ist, ich nenne es immer die Frühaufklärung, dieses Hinausschauen, was ändert sich in meinem Umfeld, bei meinen Kunden, auf der Technologieseite, am Markt, das ich nutzen könnte oder das ich irgendwie abwehren muss. Ich muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen. Die Welt ist voller Chancen, aber dazu muss ich die Augen aufmachen und darf nicht vor mir am Boden schauen und mir überlegen, wie mache ich den nächsten Schritt. Dazu muss ich ein bisschen weiterschauen. Und das sind aus meiner Sicht die wesentlichsten Empfehlungen für die Unternehmerinnen und Unternehmer.
Das heißt, oft geht es dann auch jetzt darum, raus aus einer gewissen Art von Angstspirale oder Vogelstrauß-Strategie, Lust auf Zukunft haben und abenteuerlustig und entdeckungsfreudig sein. Kann uns das Corona bringen?
Viel entsteht natürlich durch Druck von außen. Das, was ich dir aber jetzt erzählt habe, hat natürlich viel auch wieder mit einer Geisteshaltung zu tun. Wir haben vorher über Geisteshaltung in der Verwaltung und so weiter gesprochen. Das hat wieder viel mit der unternehmerischen Geisteshaltung zu tun. Ob da Corona etwas bewirkt, weiß ich nicht. Vielleicht wacht der eine oder andere auf. Die Frage ist für mich dann, wie nachhaltig ist das Verhalten oder die Verhaltensänderung? Dass Corona viel ändern wird, darüber braucht man nicht diskutieren, das merkt man gerade. Ich glaube aber, dass Corona, ich bin da immer sehr chancendenkerisch unterwegs, ich glaube, dass Corona sehr, sehr viele Chancen bietet, weil es plötzlich Dinge möglich macht. Greif her, nimm her die Digitalisierung. Wie schnell haben Betriebe digitalisiert? Wie schnell ging Videokonferenz? Vorher hat sich jeder gewehrt dagegen. Die Kunden haben gesagt, der Vertriebler muss zu mir kommen. Plötzlich, na, bitte bleiben Sie weg. Machen wir doch lieber Videokonferenz. Da wird sich viel ändern, auch nachhaltig ändern. Aber für mich ist das Wesentlichste immer die Geisteshaltung und an der Geisteshaltung muss jeder Unternehmer und jede Unternehmerin arbeiten und da ist für mich das Wichtigste, meine Zukunft gestalte ich und sonst niemand.
Die Arbeitswelt hat sich jetzt natürlich, wie du gesagt hast, total stark geändert, auch das Homeoffice. Wohin wird sich das deiner Meinung nach entwickeln?
Also ich glaube, dass wir hohe digitale Anteile behalten werden, wobei ich auch glaube, dass die Leute das wieder wertschätzen werden, in ein Büro gehen zu dürfen und dort Kolleginnen und Kollegen treffen zu dürfen. Also ich glaube, ist auch wieder die Frage, wie nachhaltig und wie lang anhaltend ist das Gefühl. Aber ich stelle es bei meinen Mitarbeitern da am Campus fest, als Beispiel, wie dankbar die plötzlich wieder sind, dass sie ein Büro haben, in das sie gehen können und wo man hingehen kann, arbeiten. Trotzdem wird der digitale Anteil bleiben. Ich nehme jetzt her Beispiele wie Dienstreisen etc. Die Geschäftsführer, mit denen ich spreche, die sagen alle, in den Budgets haben wir die Dienstreisen um 50-70% reduziert, weil wir einfach gesehen haben, es geht anders auch. Ich muss nicht die ganze Zeit zum Kunden hinfahren, sondern ich kann das auch digital abwickeln. Ich glaube, dass das Thema Simulationen ganz stark kommen wird. Wenn du dir anschaust, was alleine über den Augmented Reality und Virtual Reality Ast da alles an Möglichkeiten hereinkommt. Ich habe vor kurzem mit einem Professorenkollegen von der RWTH Aachen gesprochen. Die haben das erste Mal ein ganzes Seminar VR-mäßig abgebildet. Also da waren alle nur als Avatare in einer Lehrveranstaltung. Und die Avatare waren halt derweil noch so, weiß nicht, Lego-Männchen mäßig gestaltet. Aber der nächste Schritt wird kommen, dass dort wahrscheinlich ein fotorealistischer Avatar von dir herumspaziert. Und du sitzt aber in Wirklichkeit in einem Raum oder stehst in einem Raum und hast eine VR-Brille auf. Ich habe da gerade neben mir liegen, Oculus Quest. Wir testen es und wollen eben diese Virtual Reality Trainings uns auch genau anschauen. Das wird kommen. Und das Spannende ist, da muss ich da eine nette Anekdote erzählen, das Spannende ist, ich komme aus Oberkärnten und eigentlich eher eine verschlafene Region, die jetzt am Innovationsradar nicht allzu hoch angesiedelt ist, möchte man meinen. Mhm. Ja. Aber trotzdem gibt es da Betriebe, Da wirklich, da denkst du dir, das gibt's nicht. Und da erzähle ich dir folgende Geschichte. Rede mit einem Unternehmer aus meinem Ort und der erzählt mir, dass er eigentlich nicht mehr, die entwickeln eine bestimmte Art von Produkt und der mir erzählt, dass er eigentlich nur noch verteilt arbeitet. Seine Entwickler sitzen alle irgendwo, ist aber ein Maschinenbauunternehmen, Achtung, Maschinenbau-Elektronikunternehmen, also Mechatronik, so. Seine Entwickler arbeiten alle irgendwo. Und sie treffen sich zu solchen Produktbesprechungen auch mit dem Kunden im virtuellen Raum. Und dann zeigt er mir das Produkt, setzt er mir eben so eine Oculus Quest auf. Und dann bin ich plötzlich in deren virtuellen Entwicklungsraum und kann mir das Produkt anschauen. Und er erklärt mir, wie sie die Meetings abhalten. Und dann sagt er, und weißt du, was wir draufgekommen sind? Das mögen unsere Kunden auch, weil er schickt den Kunden, mit denen er das entwickelt, er schickt ihnen eine Oculus, eine VR-Brille, konfiguriert die vor und schenkt sie den Kunden, weil er sagt, die 400 Euro, die so eine Brille kostet, die habe ich bei der ersten Dienstreise, die ein Techniker sich erspart, zum Kunden schon wieder erinnert.
Ja, leicht wahrscheinlich, ja.
Die hat er leicht wieder erinnert, wenn der nach Hamburg fliegen muss, um einen Kunden zu besuchen, um irgendwelche Produktdetails zu klären, hat er die mit einer Brille, die er ihm schickt, schon wieder erinnert. Und jetzt kommt plötzlich aus Oberkärnten, entwickeln die mit VR-Brillen die Produkte und zwar wirklich europaweit zusammengeschaltet mit Kunden und Entwicklern. Also das sind schon coole Dinge, die da passieren.
Und trotzdem haben sie die Qualität, die Lebensqualität in Österreich.
Genau, und das glaube ich auch, dass kommen wird. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich glaube, es haben alle lange von der Stadt, von der Landflucht gesprochen. Ich glaube, dass jetzt die Stadtflucht kommen wird, gell? Weil in meinem Umkreis ganz, ganz viele Leute suchen Häuser, gehen wieder aufs Land, weil sie als Geistesarbeiter jetzt nach dem Digitalisierungsschritt dort auch angenehm arbeiten können, aber die Kinder im Freien sein können, die Lebenshaltungskosten niedriger sind und die Lebensqualität einfach andere ist. Ich gehe aus der Wohnung raus und bin im schönsten Freizeitpark, den man sich vorstellen kann.
Noch also dazu investieren wir jetzt 1,5 Milliarden Euro in den Breitbandausbau.
Also. Genau, das ist ein wichtiger Aspekt, hast du recht. Das, was ich bin auch Geistesarbeiter. Das, was ich brauche, ist ein Laptop und eine gute Internetverbindung. Und wo ich damit arbeite, ist mir völlig egal. Ob das auf der Almhütte ist, ob das im Kaffeehaus ist, ob das im Flieger ist, ob das in meinem Büro ist, ist mir völlig egal. Dort, wo ich eine Internetverbindung habe und dort, wo ich meinen Laptop habe, dort kann ich als geistig arbeitender Mensch meine Arbeit verrichten. Und das, glaube ich, wird ganz, ganz stark kommen, dass die Leute halt einfach ihren Wohnort dorthin verlegen, wo sie gut wohnen können und vielleicht nur mal 2 Tage in der Woche ins Büro fahren und die restliche Zeit halt digital arbeiten werden.
Ja, und dann auch eine Lebensqualität, eine Balance mit der Familie da ist, ist auch nicht schlecht.
Genau.
Wenn du jetzt auf dein höchstpersönliches Leben schaust und sagst, okay, ich projiziere jetzt mich 15 Jahre in die Zukunft, was möchtest du dann sagen können? Was soll da noch passieren?
Dass ich noch immer ein hochagiler, neugieriger, energiegeladener Unternehmer bin und junge Leute für das Thema Unternehmertum und Innovation begeistern darf. Das möchte ich sagen können.
Das ist, glaube ich, ein wunderschöner Abschluss. Lieber Hans, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann abonniert ihn bitte, um direkte Info zu bekommen, wann es die nächste Folge mit spannenden Gästen gibt. Meldet euch bei uns, wir freuen uns drauf. Danke Hans und ich freue mich, wenn wir uns persönlich wiedersehen und ein bisschen weiter plaudern können.
Freue ich mich auch und vielen Dank und schöne Grüße an alle.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.